Monatsrückblick September und natürlich zu Gast Mirko. Ohne ihn geht's nicht. Hi.
Hi, ja, schön, dass wir wieder da sind. September, wir stehen vor Q4. Je nachdem, wann ihr jetzt guckt, ist es vielleicht sogar schon Q4 und darauf freuen wir uns auch, glaube ich. So viel kann ich vorweg schon mal sagen.
Und wir knüpfen vielleicht auch an das an, was wir letztes Mal schon am Anfang oder darüber gesprochen haben, auf das wir natürlich gewartet haben. Die Zinssenkung, sie kam und sie kam mit Schwung, in Anführungszeichen. Wir haben auch darüber gesprochen, Viertelprozent, ja, das wäre vielleicht okay, weil mehr wäre vielleicht den Markt zu viel, das wäre ein negatives Signal. Und es kam mehr, es kam dieses 0,5% Senkung und irgendwie muss man sagen, ja, nach unserem Video bis zur Zinssenkung hat man gemerkt, der Markt dreht sich und die Meinung war dann irgendwann, ein 0,5% wäre auch okay. Und scheinbar so hat es der Markt auch aufgenommen, oder?
Siehst du, und am Ende des Tages muss die Fed es eigentlich nur dem Markt recht machen, war aber diesmal ehrlicherweise auch schwer genug. Also wenn man sich angeguckt hat, wie die Wahrscheinlichkeiten sich auch verteilt haben, ja, es ist zwar mehr Richtung 50 Basispunkte auch gegangen. Unter, sag ich mal, Börsengeflüster war sicherlich safe 50 Basispunkte und ich glaube, deswegen ist es das auch geworden. Und ich bin auch sicher, die Fed hat erst 24 Stunden vorher eigentlich entschieden, wie viel es letztlich werden soll. Guck mal, der Vorteil, man hat sich ein Fenster offen gehalten. Es ist ja jetzt bis November ein längerer Zeitraum, wo man mehr Daten sammeln kann und sagen kann, hey, jetzt sind wir auf jeden Fall nicht zu langsam. Das können wir uns jetzt nicht vorwerfen lassen. Aber du weißt auch die Kehrseite der Medaille, die wir auch letztes Mal beleuchtet haben. Die 50 Basispunkte signalisieren schon, es ist offensichtlich vielleicht auch notwendig. Und das ist, sage ich mal, jetzt Richtung Rezessionsängste nicht so ein positives Signal. Am Ende hat das Positive aber überwogen und das nehmen wir jetzt erstmal mit und hoffentlich trägt uns das auch durch Q4.
Und auch ins nächste Jahr rein. Vielleicht wichtig, ihr merkt immer wieder, dass wir hier am Anfang erstmal natürlich so allgemein über Themen sprechen, die sowohl eine klassische Wertpapierbörse, ein Wertpapierinvestor, aber auch ein Kryptoinvestor zu interessieren haben. Und das beide gehört einfach zusammen. Es kann man nicht getrennt betrachten. Vielleicht deswegen kleinen Spoiler. Ab 17. Oktober werde ich hier auf der Börse Stuttgart im Anlegerclub bei uns eine längere Webinarreihe starten mit vielen, vielen Finanzblogger, unter anderem auch mit diesem Herrn. Und wir werden es einfach über das Thema besprechen, warum eigentlich Finanzmärkte, sowohl Krypto als auch Aktienmarkt, beide die wichtigen Finanzdaten beachten sollten, um mittelfristig, langfristig ein erfolgreicher Anleger zu sein. Wir müssen ehrlich sein, um kurzfristig ein erfolgreicher Anleger zu sein, da gehört eine ordentliche Prise Glück dazu. Je langfristiger, je mehr kann man mit Daten, mit Informationen arbeiten. Also wenn ihr dann Mirko im Webinar sehen wollt, vielleicht eine oder andere Frage stellen sollt, haltet euch schon mal den 31. Oktober warm. Das Werbung da dazu, wieder zurück zum Thema Zinssenkung, die war da. Natürlich nach der Zinssenkung ist wieder vor der Zinssenkung. Alle gucken jetzt natürlich schon wieder ein bisschen drauf, was könnte als nächstes geschehen. Die Marktzahlen so insgesamt, Arbeitslosenzahlen, die Produktivität der USA. Also es sieht zumindest so aus, als hätten sie vielleicht doch nicht zu lang gewartet. Der Markt hat vielleicht sogar recht gehabt und die Fed hat vielleicht auch recht gehabt. Also insgesamt muss man sagen, scheint es USA wesentlich besser zu gehen als Deutschland, als Europa.
Ja, also das kann man definitiv festhalten. Man sieht aber auch, und da können wir uns nur an die letzten Videos erinnern, der letzten Monate, der letzten Jahre, es war immer wieder dasselbe. Es dauert alles auch sehr lang, ja, bis diese ganzen Wirkungen wirklich eintreffen. Diese 50 Basispunkte werden jetzt auch keinen direkten Impact haben. Man hat so eine Range, in der man sagt, man ist nicht mehr in einer restriktiven, sondern in einer expansiven Geldpolitik. Da sind wir schon noch ein ganzes Stück von entfernt und die Fed will sicherstellen, nah genug da dran zu kommen, um wirklich im Notfall die Wirtschaft stark stützen zu können. Jetzt geht alles aktuell auf Soft Landing, ist eine schöne romantische Geschichte, die können wir uns gerne auch noch meinetwegen jahrelang erzählen. Ich bin immer noch vorsichtig, aber, und das ist auch das Wichtigste, und das habt ihr auch im letzten Video, glaube ich, auch mitbekommen, ich bin nach wie vor bullish, wie das Q4 jetzt aussieht, im besten Fall sogar noch ein Q1. Und ganz ehrlich, in der Zwischenzeit kommen noch ganz viele Videos von uns mit neuen Zahlen, wo wir wieder neue Erkenntnisse gewinnen. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall erstmal auf das neue Quartal und heiß gemacht wurden wir schon allen Ecken und Enden wieder. Also.
Das Einzige, was jetzt kurzfristig zu beobachten ist, ich glaube, gerade in den USA gibt es so Zahlen zu Geldmarkt-ETFs, also ein ETF, der an sehr kurzfristigen Anlagemöglichkeiten investiert ist. Und diese kurzfristigen Anlagemöglichkeiten wirken sehr sensibel darauf, wenn Zinssenkungen vorgenommen werden. Und wenn Zinsen fallen, fallen auch die Erträge aus solchen Geldmarkt-ETFs und Geldmarktfonds. Und da sind ja schon die eine oder andere Milliarde, ich glaube bis zu 20 Milliarden in den USA abgeflossen. Und dieses Geld sucht jetzt seinen Weg woanders hin, ja. Weil wenn es jemand nur auf einem Kopfkissen liegen würde, dann würde es lieber in diesem ETF lassen. Und jetzt ist halt die Frage, wie viel von diesem Geld fließt in Aktien und wie viel könnte auch in unsere geliebten Kryptos fließen, bevor wir mal wieder dieses Thema von Bitcoin zu Ethereum und so weiter und so fort, da gehen wir nachher drauf ein. Bleiben wir erstmal bei Bitcoin, weil da gab es ja auch ein bisschen, ja, News dazu, unter anderem auch von BlackRock. Larry Fink hat auch wieder mal ein bisschen seine Meinung zu Bitcoin von sich gegeben und muss sagen, der wird mehr und mehr zum ja, Bitcoin-Bro, könnte man fast sagen.
Der ist ein Bitcoin-Bro. Ob gut oder schlecht, werden wir dann wissen. Am Ende des Tages möchte Larry Fink und vor allem BlackRock einfach Geld verdienen. Ist ja völlig legitim. Absolut. Die haben Finanzprodukte rausgebracht. Dazu zählt der Bitcoin-ETF und auch der Ethereum-ETF, auf den wir gleich nochmal schauen wollen. Und was sagt er da natürlich zu seinem Produkt? Super. So, er sagt aber auch, ich hätte es viel früher erkennen können. So, Bitcoin ist ein großes Thema in den USA, nicht nur mit der Wahl. Da gibt es auch neue Erkenntnisse. Es ist gut, solche Fürsprecher zu haben. Mhm. Auf der anderen Seite müssten wir aber auch ganz genau immer denken, okay, er macht es eben auch, weil er Geld verdienen will. Ob er jetzt wirklich so 100% in der Bitcoin steht, wie der ein oder andere Politiker oder die Politikerin, die das von sich behaupten, wage ich erstmal zu bezweifeln. Mittel zum Zweck, aber gut für uns, weil damit wird Bitcoin einfach noch salonfähiger, relevanter für institutionelle Investoren. Und da wollen wir ja hin. Wir wollen weiter Stabilität. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie wir das Sommerloch eigentlich durchgestanden haben bis jetzt, noch sind wir vielleicht nicht ganz durch, aber bei jetzt gerade Stand jetzt 63.000 US-Dollar. Ja, also das war dann okay Sommerloch. War zwar nicht viel los, aber der Kurs, der schmeckt.
Also ich glaube, da passt wieder dieses cui bono, also wer profitiert. Und natürlich, jetzt profitiert Larry Fink, jetzt profitiert BlackRock und die Tochtergesellschaft iShares von positiven Nachrichten zu Bitcoin. Also spricht das auch positiv aus. Vor Jahren haben sie noch kein Produkt gehabt, also haben sie auch nicht positiv zu geäußert. Absolut richtig, man muss halt überlegen, warum kommt es jetzt. Es kann natürlich definitiv auch ein gewisser Faktor Wahrheit dahinter stecken. Je mehr, ich glaube, es geht uns allen so, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, je mehr man auch mal hinter Bitcoin hinschaut und nicht nur sagt, es ist Energieverschwendung und kein Mensch braucht es, je eher erkennt man auch mal sagen, ja, okay, hat doch schon seine gewissen Vorteile. Und ich traue es ihm schon zu, weil also eine gewisse Intelligenz setzt sich bei ihm voraus, aber auch natürlich ein gewisses Maß an Geschäftstätigkeit. Und da ist natürlich auch klar, er bewirbt seine eigenen Produkte indirekt, damit wenn er ETF positiv anspricht.
Ja, vielleicht kann ich da noch kurz anknüpfen. Das Schöne ist auch einfach, wie machst du oder wie schaffst du digitales Gold? Indem du sagst, es ist digitales Gold. Und wir haben bei Bitcoin auf technischer Ebene alles gegeben, was wir brauchen, um digitales Gold zu werden. Jetzt brauchen wir nur noch die Leute, die daran glauben. Und wenn dann Larry Fink sich vorne ranstellt mit dem ganzen Volumen, was sie erreichen, dann ist es, glaube ich, das Ende auch dieser Geschichte und für uns ein guter Mitspieler bis zum Punkt, wo wir dann weiterschauen müssen, sage ich mal, bis wir digitales Gold wirklich geworden sind.
Wir sind auf jeden Fall froh, dass auf unserer Seite des Tisches sitzt, da bin ich ganz deiner Meinung. Ja. Anfang oder Mitte des Jahres haben wir noch ein paar andere Themen gehabt, die uns ein bisschen Sorgen gemacht haben. Wir haben einmal The German Wallet gehabt, also ganz klar das Thema, dass hier in Deutschland oder beziehungsweise ein Bundesland sehr große Bestände an Bitcoin veräußert hat. Es gibt aber oder gab und gibt es immer noch auch so ein anderes Schattengebilde, das so über uns geschwebt hat. Mt. Gox, oh Gott, die fangen jetzt an, ihre Bitcoins auszuzahlen. Wenn die an den Markt kommen, was passiert denn dann mit unserem Bitcoin-Preis? Also wir haben da viel auch drüber gesprochen, auch überlegt, werden die Halter von Bitcoin dann eher das weiterhin behalten, werden sie es dann sofort verkaufen. Und auch da muss man eigentlich sagen, ja, war eigentlich gar nicht so schlimm, weil von diesen knappen 10 Milliarden US-Dollar in Bitcoin sind jetzt noch knappe 2,8 übrig. Ich würde hier mal die Grafik auch in Bitcoin direkt einblenden. Man muss also sagen, insgesamt, ja, man weiß nicht, was wäre ohne das gewesen am Markt, aber insgesamt hat der Markt das relativ gut aufgenommen eigentlich.
Ja, und da können wir uns mal auf die Schulter klopfen, denn genauso haben wir es prognostiziert. Da waren wir uns zumindest sehr sicher. Ja. Weil einfach wir an einem ganz anderen Punkt angekommen sind. Wir hatten jetzt gerade Larry Fink mit reingebracht, institutionelle Investoren, wenn man sich auch den Ethereum-ETF anguckt, klar, der röhrt jetzt nicht so wie vielleicht ganz am Anfang, aber es fließt ständig auch was rein und es baut sich insgesamt auch die Hodlerschaft, sag ich mal, auf. Ja, diejenigen, die langfristig halten, die bauen sich weiter auf, da zählen auch die Mt. Gox-Leute zu, zugegebenermaßen gezwungen in dem Fall. Und es ist auch klar gewesen, die ganzen Ausschüttungen folgen Stück für Stück über die verschiedenen Börsen. All das wird ein bisschen Zeit auch in Anspruch nehmen. Und es hat es auch. Und wir haben jetzt schon gut drei Viertel, glaube ich, der Summe geschafft. Ungefähr in Bitcoin, die jetzt rausgeflossen ist. Oder zwei Drittel. Auf jeden Fall schon einen guten Anteil, der für große Sorgenfalten gesorgt hat. Und, wie du richtig erkannt hast, im Kurs gar nichts geändert hat. Weil entweder viele gehalten haben, einige sicherlich OTC verkauft haben. Es gab sicherlich auch Käufer, die sich genau auf diese frischen, noch jungen Coins auch gefreut haben. Und ja, am Ende der Geschichte für uns gut gelaufen. Und ich denke, das war es dann auch. Selbst wenn da noch ein bisschen was abfließt, das Thema ist durch. Und so wie eben viele Verkäufe, wenn sie beendet sind, ist es halt durch. Es wird immer viel mehr Angst vorher gemacht, als dann am Ende nötig ist vielleicht.
Also wir hatten Mitte des Jahres waren da noch 142.000 Bitcoins auf dieser Mt. Gox Wallet und aktuell sind wir jetzt noch bei circa 45.000. Ja, da ist noch ein bisschen was, aber von dem starken Abfluss habe ich am Preis jetzt, denke ich mal, nicht so schlimm gemerkt. Aber ich wiederhole nochmal, man weiß nicht, wo Bitcoin wäre, wenn es nicht abgeflossen wäre. Nachträglich ist immer ein bisschen schwierig, das Verhältnis zu setzen. Aber zumindest die Panik war nicht so groß. Man hat weniger von The Mt. Gox Wallet gelesen als von der German Wallet. Also wahrscheinlich habe ich auch da gemerkt, irgendwann, naja, man braucht halt irgendeine Meldung, der Markt war lahm und da hat man halt das genommen, aber momentan muss man sagen, der Markt hat es gut verdaut, sagen wir es einfach mal so.
Absolut.
Okay, kommen wir von Bitcoin zu den nächsten Assets. Wir haben gesagt, Zinssenkungen sorgen dafür, dass sich das Geld den Weg sucht. Bitcoin haben wir bequatscht. Jetzt kommen wir mal zu Ethereum und als erstes zu den Ethereum ETFs. Und da warst du ja lange Zeit der Meinung, auch hier scheint es, ja, könnte es vielleicht recht gehabt haben, zu sagen, diese Ethereum ETFs werden lange nicht so wichtig, so schwergewichtig sein, wie es die Bitcoin ETFs für den Bitcoin waren. Denn auch hier muss man sagen, ja, es fließt ein bisschen was ab aus den bisherigen Grayscale ETFs. Ja, es gibt ein paar andere Zuflüsse, aber insgesamt wird es auf sehr, sehr kleiner Flamme gekocht aktuell, oder?
Ja, also sehr, sehr klein, um es genau zu sagen. Brutal klein. Ich glaube, die Zahlen sind wirklich sehr enttäuschend, wenn man jetzt vor allem auch sieht, in der Phase, in der jetzt gerade durch die Zinssenkung wieder auch deutlich Zuflüsse bei Bitcoin gab, sieht man bei einem Ethereum ETF nichts. Zwar auch keine krassen Abflüsse, aber insgesamt einfach wenig Volumen. Zeigt, dass es einfach kein großes institutionelles Interesse zum Zeitpunkt jetzt gibt an Ethereum. Das ist für mich aber auch schon mal direkt eine Warnung an diejenigen, die jetzt darauf gehofft haben, dass jetzt schon zeitnah quasi Altcoin-ETFs kommen von anderen Coins. Solange Ethereum da nicht bedient wird, glaube ich auch, dass die anderen Produkte schwer haben werden. Und hier geht es wieder dann darum, die wollen ja Geld verdienen und bringt ja nichts, ein Produkt zu launchen, was keiner nachfragt. Ich glaube, bei ETH ist tatsächlich auch ein bisschen das Problem, dass man jetzt auch noch ein ETF hat, wo das Thema Staking jetzt auch noch so gar nicht drin ist. Ich kann mir vorstellen, in einer neuen Legislaturperiode mit einem neuen Präsidenten, einem neuen SEC-Chef, könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht sogar nochmal neue Ethereum-ETFs geben könnte, um das mal so ein bisschen spekulativ in den Raum zu stellen. Mhm. Am Ende war der Zeitpunkt aber einfach brutal schlecht. Ja, wenn du halt so schon Produktstart hinlegst in einem Sommer, in dem niemand sich für Krypto interessiert und erst recht nicht die Institutionellen, dann machen die das, was sie eben tun. Die gehen in das bessere Kryptoprodukt und das ist definitiv der Bitcoin-ETF gerade.
Soll also heißen, wenn der Ethereum-ETF ein Rohrkrepierer bleibt, muss ich natürlich keine Hoffnung machen, dass irgendwann ein Solana oder sonst irgendwas ETF kommen würde, weil wenn sogar schon Ethereum nicht am Markt angenommen wird, dann werden es wahrscheinlich andere auch nicht schaffen. Und genauso bei Solana gibt es auch noch natürlich viel größere Rewards, also noch viel größere Erträge, die man eigentlich reinrechnen müsste über Staking. Und wenn es da nicht drin ist, dann ist es gleich zweimal nicht mehr so interessant, das Ganze.
Ja. Nichtsdestotrotz, also ich glaube schon, dass es noch kommt. Sorry. Ja. Also,
ja, ist gut.
Genau, ich glaube schon, dass es noch kommen kann. Aber dafür muss jetzt die Zinspolitik erstmal mehr greifen, die Risikoaffinität steigen, weil um die Leute dann von Bitcoin, wo die jetzt gerade erst gelernt haben, wow, das ist ja so ein toller neuer ETF zu Kryptothemen, der heißt Bitcoin-ETF, ja, die wissen selber noch gar nicht, was wo vorne und hinten ist, die Institutionellen, die werden auch noch erstmal ein paar Klinken putzen müssen, dass die Leute da eben auch in den Ethereum-ETF reingehen und das sowieso erst mit mehr Risikoaffinität und weiter sinkenden Zinsen.
Aber da sind wir einer Meinung, ich sag dir nur, solange der Ethereum-ETF nicht fliegt,
genau.
Es wird keinen weiteren geben. Wenn man mal merkt, Ethereum ETF wird angenommen, erst dann kann man sich überlegen, okay, dann versucht man das nächste Produkt aufzulegen und den Leuten nur zu sagen, Ethereum ETF war super, aber jetzt musst du auch noch einen Solana ETF kaufen und, das ist klar. Nichtsdestotrotz merkt man halt, okay, Ethereum hat sich schon ein bisschen nach oben bewegt wieder. Wir haben in diesem Sommer oft Zeiten gehabt, wo man wirklich eigentlich kaum keine Gebühren hatte. Ich habe mal so einen Ethereum Gas Tracker, da stand da mal eine Null. Da muss ich drüber gucken, 0, irgendwas. Das ist Wahnsinn. Und man muss halt sagen, bei Ethereum ist es wichtig, dass Handel betrieben wird, dass die Gas Fees hoch sind. Dadurch wird auch Ethereum verbrannt, weniger Ethereum am Markt, gut für den Preis. Jetzt momentan schaue ich drauf, wir drehen gerade am 24. Jetzt sind wir eine Gas Fee von 37. Das ist für viele, oh Gott, total hoch. An sich ist es ein Durchschnitt für unter der Woche. Wenn ihr was machen wollt, macht es am Wochenende. Aber man merkt halt, vielleicht aber jetzt irgendwelche Airdrops gerade geclaimt werden können, / Eigenlayer. Zumindest ist da gerade Bewegung im Markt, Handel ist wieder eher aktiv. Wir sehen auch, dass Ethereum insgesamt im positiven Bereich dreht. Und auch, ich glaube, so andere Altcoins so ein bisschen endlich mal aus der Versenkung verschwinden könnten. Ich meine, wir sind noch weit weg bei vielen Altcoins von Anfang des Jahres. Aber da kommt so langsam ein bisschen Frühlingsgefühl auf, kann man das sagen? Die Hoffnung bei einigen?
Frühlingsgefühle passt gut zum Begriff Altcoin-Season, wo wir dann gleich auch darauf hinlenken ein wenig. Auf jeden Fall. Also man merkt, es ist jetzt durch die Zinssenkung wieder ein bisschen mehr Leben in der Bude. aber alles noch mit gebremstem Schaum. Ja, das ist jetzt hier keine fette Party und wir sind natürlich auch noch lange nicht jetzt irgendwie in einem Alcon-Season oder in einem Zyklus, der sich jetzt absehen lässt. Aber das Gute, wir hatten das erste Mal seit langem wieder mal eine klare Bewegung wirklich vom Bitcoin runter hin zu Ethereum, hin zu anderen Layer-One-Protokollen, jetzt ein bisschen mehr DeFi. Das ist schon mal ein schönes Umschichten innerhalb des Kryptosektors, was positiv zu werten ist für mich. Mhm. Aber mehr auch noch nicht. Das ist jetzt alles noch die Reaktion auf die Zinssenkung. Für mich spannend dann eben die nächsten Wirtschaftsdaten und eben hoffentlich ein positives Sentiment. Ja, positive Unternehmenszahlen, all das, was eben nochmal den Leuten Gefühl gibt, mein Geld ist jetzt im Markt gut investiert, weil es passiert nichts Schlimmes. Soft Landing klappt. Und das ist, glaube ich, genau dieser Schwung, den wir dann brauchen. Und es zeichnet sich jetzt gerade mal ein bisschen solider ab, als jetzt zumindest mal in der ganzen Sommerphase. Deswegen bin ich auch wirklich da sehr hoffnungsvoll, dass wir da noch weitere Bewegungen sehen können. Aber, und das ist, glaube ich, die allerwichtigste Erkenntnis, wenn ihr euch den Bitcoin-Chart mal anguckt von diesem Jahr und von allen Altcoins, klar, gibt es auch Outperformer, gar keine Frage. Insgesamt spricht das aber schon eine sehr deutliche Sprache und untermauert für mich auch die Stabilität von Bitcoin als wirklich fester Bestandteil im Krypto-Portfolio. Und der andere Part ist halt eher diese Satellitenstrategie, die man vielleicht auch aus dem Aktienbereich kennt, Core Satellite. Da kann man gerne ein bisschen mit rumspielen, braucht sich aber nicht wundern, wenn doch irgendwann mal einer dieser Satelliten im Kern versenkt wird. Und das passiert leider.
Oder die Atmosphäre verglüht einfach, weil er
abfällt. So genau sieht's aus.
Wir hatten ja immer wieder als Thema Zinssenkung, ganz wichtig, oh Gott, was passiert da? Das nächste Thema, das doch jetzt aber ansteht, Zinssenkung stehen auch an, die nächste kommt definitiv, aber ist natürlich das Thema US-Wahlen. Und wir haben jetzt vor kurzem natürlich immer wieder gehabt, oh, hast du gesehen hier, Donald Trump hat seinen Burger mit Kryptos gezahlt. Nein, das hat sein Hiwi daneben gemacht, weil er es hinbekommen hat wahrscheinlich. Aber Donald Trump war ja in letzter Zeit sehr positiv. Er hat es immer wieder so aufgebaut, als wäre halt der Messias für den Kryptomarkt. Seine Söhne machen jetzt irgendein Kryptoprojekt und er hält dafür sein Gesicht in die Kamera. Also da muss man sagen, das macht Donald Trump schon ganz gut, weil Krypto ist in den USA schon langsam ein Wahlthema. Ich glaube, da sind wir in Deutschland noch weit weg. Wenn ihr mal wollt, irgendwo Politiker auf dem Marktplatz seht, geht da mal hin und fragt die Politiker dort mal, wie ihre Einstellung zum Kryptomarkt ist, weil das für euch wahlentscheidend ist, dann seht ihr wahrscheinlich ganz verwunderte Gesichter. Ich glaube, das wird echt ein Spaß. Aber gestern hat sich jetzt auch Kamala Harris erstmal wirklich so selber mal zu dem Thema zu Wort gemeldet, wobei sie eher Wörter benutzt hat, aber nicht wie damit gesagt hat, hatte ich das Gefühl. Oder wie ist deine Meinung?
Ja, das ist eigentlich genau wie Politiker halt sind. Also die gleichen Aussagen für Kamala Harris gelten für Donald Trump und umgekehrt. Beide sind gerade im Wahlkampf. Es ist eine relevante Zielgruppe, ganz offensichtlich, sonst wäre es nicht ein Wahlkampfthema geworden. Es ist, glaube ich, auch grundsätzlich einfach ein finanzpolitisches Thema, auch ein industrielles. So. Lass das bitte auf jeden Fall drin. Industrielles Thema, weil ich kann mich ja auch versprechen, das ist ja ganz normal. Wenn man nämlich mal auch guckt, die Mining-Hashrate, ja, wie relevant eben USA jetzt schon als Standort geworden ist, dann ist ganz klar, in einer Aussage hat Donald Trump recht. Der Fokus Krypto ist in den USA total relevant. Nicht erst durch MicroStrategy und Michael Saylor, sondern eben auch auf der Wahlagenda. Trotzdem, ich bleibe dabei, es sind sehr viele Worthülsen. Ich bin auch sicher, dass in den ersten 12 Wahlmonaten das ganze Thema Krypto erstmal wieder zur Seite gefegt wird. Ja. Es gibt wichtigere Themen und dann kommt es hoffentlich nochmal hoch. Also ich hoffe mir von beiden Kandidaten, dass Bewegung in die Bude kommt. Ja. Hoffentlich mit einem neuen SEC-Chef vielleicht auch, dass da wirklich nicht 4 Jahre wieder die Frage gestellt wird, was ist denn jetzt ein Wertpapier oder nicht, weil dann sind wir in 4 Jahren genauso blöd wie heute oder wenig schlau, sagen wir mal so. Und ja, für mich erstmal nichts Tolles, aber es war quasi Pflicht, dass Kamala Harris da nachzieht in der Ecke.
Wenn wir jetzt dann vielleicht noch 2 andere große Länder, Russland und China und deren Meinung zu Bitcoin oder zu Krypto insgesamt anschauen. Zum einen gab es jetzt ja in Russland ein neues Gesetzgebungsverfahren, das, sage ich mal, auch das Mining von Bitcoin jetzt irgendwie plötzlich mal erlaubt wird, könnte man sagen, okay, wenn sie ihre Energie nicht verkaufen können, dann meinen sie damit halt und kriegen sie so weg. Also wie siehst du die Einstellung von Russland jetzt zum Kryptomarkt? Ist das was, wo man sagen muss, je dezentraler das Mining stattfindet, je besser für Bitcoin?
Also ich sag mal so, wenn wir auf die Mining-Hashrate schauen, sehen wir, dass der Großteil immer noch in China gemacht wird, ja, wo eigentlich doch dran ist. Ja, so. Ich glaube, damit ist die Frage beantwortet. Ich glaube, jeder, der was übrig hat an Energie, ist gut damit beraten, sich in dem Bereich aufzustellen, weil wenn die großen Finanzhäuser dieser Welt sich hinter die Kryptowährungen stellen, vor allem jetzt allen voran Bitcoin, dann ist es, glaube ich, etwas wert, da auch ein bisschen Energie zu riskieren, sage ich jetzt mal. Da ist sie gut genutzt oder vielleicht zumindest besser, als sie einfach in die Luft zu schießen. Und Russland wird sich dahingehend öffnen. Es gibt eben auch Vorteile, ja, und ich glaube, das wird China auch erkennen und dann kommt auch wieder das Thema, ja, dann ist doch kein Kryptoban mehr in China, ist alles egal. Ja, es ist gut. Am Ende setze ich was Gutes durch und wenn alle das so denken, dann passiert's. Und danach sieht's gerade aus.
Und genau, das war in Russland ja auch wirklich der Fall, wenn sie ihr Gas nicht, der Druck zu hoch war in der Leitung und eben die Abnehmer nicht da waren, da haben sie das Gas verfeuert und nichts damit gemacht. Und jetzt wird halt das verfeuerte Gas in Energie umgewandelt und das mit Bitcoin genau das ist das Richtige. Bevor man einfach die Atmosphäre nur erwärmt und das Zeug raushaut, dann kann man zumindest einen Wert damit digital schaffen. Ja, und China, zweiten Punkt hast du schon angesprochen, da gibt's so ein bisschen Gerüchte. Also, das ist ja wichtig. Bitcoin ist in China nicht verboten, der Besitz ist nicht verboten, der Handel ist verboten und auch das Mining ist verboten. Ja, aber irgendwie, du hast es auch gerade angesprochen, irgendwie haben wir trotzdem noch extrem viel Rechenleistung in China. Und da kommt jetzt als Gerücht so langsam auf, dass sich China vielleicht auch zu dem Thema Handel mit Bitcoin neu positionieren könnte. Ich meine, das sind nicht gerade wenig Chinesen und wenn dort auch gehandelt werden dürfte, auch das wäre ja eigentlich ein positives Signal, oder?
Ja. Zumal, wenn man auch sieht, ich will gar nicht wissen, also die Grauzone ist ja enorm in China. Da werden sehr viele auch die Chinese Firewall umgehen können, um irgendwo Krypto handeln zu können. Wenn man allein sieht, wie viele asiatische Börsen existieren und der Markt besteht eben zum großen Teil aus China. Die werden nicht alle nur darauf warten, dass jetzt vielleicht die ganzen Nachbarn auch mithandeln, sondern da handeln schon Chinesen ganz sicher. Bin ich sehr von überzeugt. Und ohne da jetzt zu viel aus dem Nickkästchen zu plaudern, deswegen würde zwar so eine Nachricht einen starken Signalcharakter bringen, definitiv würde das einen Push geben, auch im Risikobereich, weil gerade der asiatische Markt sehr risikoaffin ist. Ein großer Treiber der Altcoin-Season 2017, 2018, der asiatische Markt. Und von daher, das wäre ein positives Signal. Aber es wäre auch nichts mehr als ein Signal, denn faktisch passiert es schon. Und da brauchen wir uns jetzt nicht auf die Riesensummen freuen, sondern es ist eher so ein Sentiment-Thema. Und ich glaube, es würde der Szene weiter gut tun, wenn sich eben alle Märkte öffnen. Und dann brauchen wir uns eben auch keine Sorgen mehr machen, dass in 2-3 Monaten wieder die Türe geschlossen werden, weil dann ist man jetzt schon bald an einem Tipping-Point, wo es halt einfach keinen Weg mehr zurück gibt.
Genau, und the point of no return wurde überschritten quasi dann.
Ja.
Okay, super. War wieder ein interessantes Gespräch. Vor allem, wir hatten eigentlich, hieß es im letzten Video, same, same, but different. Plötzlich kommen doch ganz neue Punkte auf. Also man sieht schon, von Monat zu Monat kann sich das Ganze ändern. Und ich bin gespannt, was wir im nächsten Monat, auf was wir da zurückblicken werden. Ich freue mich, dich dann da spätestens wiederzusehen. Und wie vorhin angesprochen, haltet euch einen Termin frei Ende Oktober, wo Mirko ein Webinar miterleben könnt. Bis zum nächsten Mal, Mirko. Ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.